Und im Podcast Bonustrack zurück zum Anfang des Medienmagazins, zu der Veranstaltung mit Thomas Hermanns. Eine Veranstaltungsreihe von FSF und FSM Medienimpuls hat ihn eingeladen unter der Rubrik Alles nur Spaß, Humor als Wirkungselement in Fernsehen und Internet. Im Jugendmedienschutz geht es häufig um die Frage, wo die Grenze zwischen noch erlaubter Veralberung, geschmacklosem Witz und einem unerlaubten, menschenverachtenden Angriff auf eine Person, ein Sakrileg oder Tabu gezogen werden soll. Was bedeutet der Witz für die Wirkung? Darf man sich beispielsweise über Gewalt lustig machen? Entschärft es die Wirkung eines Actionfilms, wenn sich der Held mit zynischen Sprüchen über die Gegner, die er zu töten beabsichtigt, lustig macht? Oder wird dadurch die dargestellte Gewalt nicht eher verharmlost, weil man sie besser ertragen kann? Hören Sie also nun das Gespräch mit Thomas Hermanns, nur gekürzt um eine Passage, in der er getanzt hat, damit also fast vollständig, unter der Überschrift Gute Gags, ein Angriff auf gesellschaftliche Werte, worüber wir lachen und warum.
Ich freue mich, dass Herr Thomas Hermanns da ist. Ich kam auf ihn deshalb, weil ich in ein Interview mit ihm gehört habe und ich es klasse fand, dass es eine gute Mischung war zwischen Unterhaltsamkeit, zwischen Humor, aber auch hoher Reflexion. Und ich freue mich, dass Thorsten Körner bereit ist, ihn zu interviewen. Und ich bin gespannt und freue mich auf ein unterhaltsames und vielleicht auch nachdenkliches Gespräch.
Ich glaube, ich brauche Sie kaum vorzustellen, Sie sind vor allem als Begründer des Quatsch-Comedy-Clubs nicht nur in Erinnerung, sondern ist ja ganz vital und hat das Fernsehen, so wie es heute aussieht, sehr stark geprägt. Ich habe auch ein paar Interviews mit Ihnen gelesen und die waren wirklich einerseits sehr warmherzig, andererseits auch sehr analytisch. Und ich glaube, dass wir gut in die Unterhaltung hineinfinden werden.
Das liegt an meinem Abschluss in Theaterwissenschaft, dass ich auch analytisch bin. Wir können das ganz akademisch machen.
Das steht aber nicht bei Wikipedia, oder?
Nee, da habe ich es vielleicht wieder rausgenommen.
Dann müssen Sie noch nachtragen unbedingt. Sonst denken immer alle, Sie hätten den Abschluss nicht gemacht.
Nee, ich weiß. Die meisten haben auch den Abschluss nicht gemacht, aber es ist eine andere Geschichte. Nee, also wir können das auf jedem Level machen.
Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich bemühe mich. Was ich unbedingt noch an dieser Stelle auch erwähnen möchte, ist, dass Thomas Hermanns 2009 ein Buch geschrieben hat, das heißt Für immer Disco. Und das ist eine unendlich liebevolle Annäherung an die Disco-Szene. Das schildert sein eigenes Coming-out, ist das Franken in der Fränkischen,
ja,
in Nürnberg.
Tiefstes Franken, vor Nürnberg.
Also Herr Hermanns ist in Nürnberg aufgewachsen, in Bochum zwar geboren, aber in Nürnberg aufgewachsen. Und es ist ein sehr heiteres Buch, es ist ein sehr komisches Buch. Aber es ist ein Buch, das auch nicht wehtun will, glaube ich. Das sehr versöhnlich mit der Zeit umgeht. Man hätte es ja auch ganz anders schreiben können.
Auch bei Disco ist es, glaube ich, schwierig, das jetzt als brutale, realistische Studie abzuhandeln. Aber es wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen, ja.
So, jetzt werden wir aber ganz ernst.
Ja, jetzt werden wir akademisch, genau.
Und humorlos.
Ja.
Können Sie auf erste eigene Fernseherfahrungen zurückblicken, die Sie richtig verdorben haben, wo Sie sagen können, das hat mich zu einem traumatisierten Kind gemacht?
Muppet Show, aber Trauma im weitesten Sinne, weil man sich natürlich entscheiden musste, wer wird man in der Muppet Show? Wird man Kermit? Miss Piggy? Oder Fossibär? Und da habe ich mich dann für Kermit entschieden. Ab und zu Piggy ab einer gewissen Uhrzeit, aber ich arbeitete natürlich mit vielen Fossibären in unserem Club. Das ist, glaube ich, die Show, die mich als Kind zum Entertainment gebracht hat. In allen Facetten, weil ich da zum ersten Mal gesehen habe, was es alles gibt. Ne, Komiker, Stars, fliegende Hühner, Köche. Es ist ja heute noch, das ganze Fernsehen ahmt ja immer nur die verschiedenen Rubriken der Muppet Show nach, in verschiedenen Stufen.
Also eine handfeste sozialethische Desorientierung kann sich auch positiv auswirken.
Absolut, auf jeden Fall mit dieser Sendung. Also diese Sendung ist natürlich, muss man auch nochmal sagen, die ist ja von Hippies erfunden worden. Jim Henson ist ja ein alter, freundlich bekiffter, darf man auch sagen, Mann gewesen, als er das erfunden hat, aus der Sesamstraße kommen. Das heißt, der Grundton von der Muppet Show ist natürlich sehr menschenfreundlich und eben warm. Das heißt, auch schwedische Köche werden nicht diskriminiert, sondern ihre Eigenheiten werden vielleicht hervorgehoben.
Sie sind ja Jahrgang 1963. Dann, ja. Ich bin 65, dann sind Sie vermutlich aufgewachsen auch mit Sendungen wie Väter der Klamottenkiste.
Ja.
Tom und Jerry, haben Sie noch so ein paar Bausteine Ihres medialen Erlebens?
Also von der Comedy, Väter der Klamotte, das war natürlich immer viel Slapstick. Slapstick war komischerweise nie mein Favorite. Als Kind findet man das sowieso super, wenn jemand in so Torten fällt, dann ab 10 wird es ein bisschen, glaube ich, war es bei mir ein bisschen sprachlastiger und ging dann schon mehr in die Screwball-Sachen, was wir eben auch gesehen haben. Also großer Fan von Cary Grant, Catherine Hepburn, die ganzen Sachen gingen dann schon los im Fernsehen, die ich da immer geguckt habe, also alte Komödien. Tom and Jerry war mir auch faktisch immer zu brutal. Da gibt's ja eine Riesendiskussion immer über die Serie. Ich fand die auch als Kind schon recht heftig. Also ich mochte das auch nicht, wenn die Maus da immer gebraten wird oder so. Das hat mir nicht so gut gefallen.
Können Sie im Rückblick sagen, dass Sie erst heute gewisse Sendungen, die Sie damals vielleicht gesehen haben, aber nicht verstanden haben, können Sie das nachvollziehen? Also dass Sie bestimmte Witze nicht verstanden haben damals im Rückblick?
Also bei dem Slapstick ist mir heute natürlich klar, wie kompliziert das ist. Also wenn man sieht, das hat man natürlich nicht kapiert damals. Das weiß ich heute aus der Arbeit, natürlich bei Ralf Schmitz. Wenn der umfällt, ist es genauso kompliziert, wie wenn ein Groucho Marx oder umfällt oder ein Laurel Hardy. Also die Technik ist mir natürlich bewusst. Dass man so die sexuellen Sachen, da gab es gar nicht so viel. Und da hat man als Kind, also wenn so eine sündige Saloon-Dame da kam, das hat man schon verstanden, dass das irgendwie jetzt Olala war. Aber das fand man auch nicht schlimm, sondern hat sich eher gewünscht, ob die eigene Tante nicht auch einen Saloon aufmacht. Also in meinem Fall, wo man dann hingehen könnte, und hat sich ein bisschen mehr Sünde nach Franken gewünscht, glaube ich, als dass einen das irgendwie abgeschreckt hat. Aber sicher hat man nicht jedes, auch Mae West, also nicht jedes Double Entendre verstanden mit der Pistole in der Tasche. Das war mir jahrelang nicht klar. Das war aber, wie gesagt, dann einfach so, man merkt, es war lustig, man wusste nicht genau warum, und man hat aber im Zweifelsfall da gelacht, wo die alle auf dem Love-Track gelacht haben.
Gab es bei Ihnen in der Familie Tabus, wo der Vater, die Mutter gesagt hat, das schaust du mir nicht, mein Junge, weil es wird dich verderben?
Nein, das war ja in dem Fernsehen der 70er Jahre, das war ja eine sehr heile Welt, würde ich fast sagen. Das Brutalste eigentlich im Fernsehen war Aktenzeichen XY, wenn ich mich richtig erinnere.
Was ja kein komisches Format
ist. Nee, aber was durchaus seine komischen Elemente hatte, besonders beim Schweizer Korrespondenten. Aber das war das Einzige, was ich wirklich verstörend im Fernsehen erinnere, war, dass Herr Zimmermann sagte, so, jetzt kommt also die Abschreckung für die Kinder und holen Sie Ihre Kinder jetzt vor den Fernseher. Und meine Eltern mich also aus dem Schlaf zerrten vor diesen Fernseher. Da musste ich also einen Aufklärungsfilm, wo ein kleines Mädchen in ein Auto gelockt wurde, angucken. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Es war so grauslich und natürlich in meinem schlaftrunkenen Zustand. Also da war es genau umgekehrt. Der pädagogische Ansatz von Herrn Zimmermann ging in den puren Splatter über. Das war also genau, hat sich genau umgedreht. Klar, aber ich wusste ja auch nie, ob jetzt Jungs in Autos steigen. Also es war irgendwie kompliziert. Ansonsten war es eher gruselig bei Science-Fiction-Filmen oder sowas. Und solche Sachen. Bei Comedy, das war also zwischen Flipper, Fury und so weiter, da war ja alles sehr, sehr, sehr brav. Und es gab nichts, was ich nicht sehen konnte. Nee, ich wollte nur, als ich die Konsequenz sehen wollte, das weiß ich noch mit 17, da hat sich Bayern dann rausgeschaltet. Da saß ich sehr traurig vor meinem Fernseher. Meine Eltern waren auch weg. Ich sagte, super, jetzt kommt ein schwules Thema im Fernsehen. Schwupps, war der Bayerische Rundfunk raus. Das fand ich dann wieder schade. So, aber es hatte auch nichts mit Comedy zu tun.
Ja, das hat was mit regionalem Humorverständnis zu tun und regionale Zensur. Das gibt's ja heute noch. Sie wirken in der Öffentlichkeit immer sehr gut gelaunt. Ist Humor eine Grundhaltung für Sie auch beim Lesen des Buches Disco für immer? Schien mir so, als ob Sie ein heiterer, humorvoller Mensch sind, der aber selbst zurückschreckt vor Zynismus. Also muss jetzt die Frage zwischen der allgemeinen Grundhaltung, die ein Comedian oder ein Autor einnimmt, und dem, was er dann performt, muss da eine ganz enge Verbindung bestehen?
Ja, das auf jeden Fall ja. Mein Humor ist sicher sehr von meiner Familie geprägt. Wie gesagt, wir sind ja Rheinländer vom ganzen Blut her. Das kommt alles zwischen Köln und Aachen her grundsätzlich. Das heißt, meine Mutter hat Büttenreden gehalten. Mein Vater ist sowieso ein Spitzenmoderator. Also da bin ich sowieso, also der kann das wirklich nebenberuflich super. Das haben wir natürlich gelernt. Wir haben gelernt, dass Humor nichts Negatives ist in unserer Familie. Das ist die rheinische Erziehung, Karneval. Dass es positiv ist, Witze zu machen, positiv zu lachen, ist eindeutig ein positiver Wert in meiner Erziehung gewesen. Deshalb verstehe ich ja viele Sachen nicht, wo das in Deutschland oft immer grundsätzlich angezweifelt wird. Ob Humor was Positives ist, das fragt sich auch nur Deutschland. Das gibt's in der ganzen Welt, diese Frage gibt's nirgendwo. Nirgendwo, nicht mal in der Antarktis oder in Südrumänien oder sonst irgendwo. Aber Die enge Verbindung des Comedians mit dem eigenen Humor, mit der eigenen Humortemperatur ist natürlich sehr, sehr wichtig. Alle großen Komiker spielen Dinge, die ihnen sehr nah von der Temperatur sind. Und dann kommt halt auch raus, ob sie eher Zyniker sind, eher schwarzen Humor, ob sie eher albern sind, warm, neurotisch, Woody Allen. Also was es halt dann ist, das liegt dann an der einzelnen, ja, an dem einzelnen Menschen.
Wann haben Sie denn im Alltag jetzt abseits von Ihrem Betrieb, dem professionellen, mal herzhaft gelacht?
Im Alltag, wenn ich mit meinen Tanten Schnäpschen trinke, ehrlich gesagt. Also das ist für mich so die Urrunde. Der Ur-Comedy-Club war bei uns im Wohnzimmer, wenn mehr als eine Frau bei meiner Mutter so das kleine Likörchen um 4 Uhr nachmittags. Und die Witze, die da erzählt wurden, die kann ich bis heute nicht im Fernsehen sagen, glaube ich.
Die sind nicht jugendfrei, nein, oder?
Die sind nicht jugendfrei. Und wenn es nicht um Sex ging, ging es um Verdauung, das andere Lieblingsthema der Rheinländerin. Also das habe ich auch früh gehabt. Das ist natürlich ein sehr derber und auch anarchistischer Humor, weil sowas hat ja auch eine anarchistische Kraft in meiner Familie sehr gerne genommen wurde.
Aber man kann Ihre Tanten noch nicht irgendwo sehen auf irgendeinem Sender? Nee.
Die sind nicht sendefähig. Also die kommen nicht durch die Selbstkontrolle, würde ich sagen.
Ist Ihnen schon mal das Lachen im Halse stecken geblieben, weil Sie jemand gedemütigt fanden in Ihren Augen?
Ja, das ist natürlich schwieriger, seit ich den Beruf mache. Also seit ich den Quatschclub mache, also jetzt bald 20 Jahre, gucke ich natürlich jede Form von Humorarbeit anders an. Ich gucke das von innen, ich vergleiche das. Also ich bin ja nicht der normale Zuschauer, der irgendwie sagt, so oder so reagiert. Ich gucke alles, die Technik, die Mechanismen, warum jemand was macht, die Figur, in der er das macht oder so. Es gibt ja so berühmte Beispiele, was weiß ich, der Harald Schmidt, Böttinger, Klositz-Vergleich. Das ist zum Beispiel was gewesen, wo ich dann erst denke, A, ist es ein schlechter Gag, B, ist er, also der ist mau. Also ich denke dann nicht so in Werten, sondern ich denke erstmal hohes Tabu, schlechter Gag. Also denke ich erstmal, boah, ist der, boah, der macht so bei mir. Und da ist es aber dann auch richtig, wenn sie aufsteht und geht, weil das Gegenüber in dem Fall natürlich in einer Interviewsituation auch die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Das haben sie ja oft jetzt in unserem Fall nicht. Wenn wir Stand-up machen über Prominente zum Beispiel, sind die ja nicht da. In dem Fall war es ja gut, sie, ne, konnte kontern und sagen, so, mir reicht's jetzt, was mache ich hier? Ich habe aber oft eher dieses Gefühl, also nicht dieses Lachen im Halse stecken, was ja im Deutschen so ein Begriff ist, sondern eher dieses... So dieses...
Lachen im Halse verrecken?
Nee, ich bin dann eher so, boah, waren die faul. Ja. Ehrlich, ich denke dann an die Autoren und alle, die daran gearbeitet haben und denke, ach Kinder, das war aber 10 Uhr morgens, da war der alle noch nicht wach irgendwie. Wer hat den durchgelassen? Ich weiß ja auch, wie viele Instanzen es gibt, wie viele Redaktionssitzungen, wie viele Leute die Skripte lesen. Und denke ich, also das ist jetzt das Beste, was ihr über den Papst gerade könnt, dann denke ich auch, nee, das reicht nicht. Und wenn ich natürlich Chef bin, würde ich den auch nicht durchlassen. Dann würde ich sagen, das reicht nicht. Wenn ihr so ein hohes Tabu ansteuert, dann muss es ein verdammt guter Gag sein. Und jetzt geht er alle nach England, macht mal wieder einen Workshop und kommt zurück. Also das ist immer so bei mir dann das Gefühl. Also nicht dieses schockierte, aufrechte, so, oh Gott, das darf man nicht, sondern eher nicht gut genug.
Sie haben gerade die Redaktion und die Macht auch der Redaktion angesprochen. Mir geht es auch im Hinblick auf Fernsehfilme, aber auch im Hinblick auf Witz so, dass hier eigentlich immer, bevor irgendetwas auf den Bildschirm kommt, es schon durch etliche Hände gegangen ist und totgeritten ist eigentlich oder entschärft oder zensiert worden ist, ohne dass es eigentlich als Zensur benannt worden ist, weil es durch ganz viele Geschmackshände geht. Haben Sie damit oft zu tun?
Wir machen das eher umgekehrt. Ich glaube, dass der Erfolg von Quatsch, also dass wir wirklich ja jetzt die längst laufende Comedy-Sendung sind im Fernsehen, das liegt, glaube ich, daran, dass wir jede Nummer genau durchkämmen, aber natürlich sind wir in dem Fall dann zu dritt. Das ist also meine Redakteurin beim Sender, das ist meine künstlerische Leiterin vom Club, der Produzent und ich, also 4 Leute beurteilen den Text. Und wir gucken aber eigentlich auch danach, ob der nicht faul war, ob der gut ist. Wir kürzen, wir besprechen das vorher. Das ist aber, glaube ich, das, was viel zu wenig passiert. In anderen Sendungen werden die Kollegen eigentlich rausgeschickt und sagen, mach mal, sei lustig. Und dann wundert man sich oft, dass das Ergebnis nicht so lustig ist. Ich glaube, dass eine gute redaktionelle Vorarbeit absolut wichtig ist. Das Totreden, das hat man eher oft bei so Fällen, wo Leute von Comedy wirklich keine Ahnung haben. Also die ganz, also was weiß ich, im Eventbereich, ne? Also so eine Gala, wo der Chef sagt, also zum Thema Tabu, da hatte ich mal eine bei Volvo, wir können das ja sagen, wir sind ja hier nicht on air, und da hatte ich in meiner Nummer ein Fundstück und da kam das Wort Schamlippen drin vor und dann sehe ich, wie im Saal über 4 Intercoms im Grunde immer weiter kommt, bis einer zu mir hinter der Bühne kommt und sagt, der Chef von Volvo sagt, also nicht mehr Schamlippen sagen, was ich als zweiten Titel für meine Biografie nochmal überlegt habe, nicht mehr. Weil ich sage das eh selten, aber in dem Fall habe ich es ja gesagt. Und das sind dann so Sachen, wo man denkt, also ihr habt keine Ahnung, also da geht es dann auf einmal um so komische Tabus, das merkt man bei solchen Sachen auch. Im Fernsehen ist es, wenn es schlecht ist, eher, dass zu wenig Vorarbeit gemacht worden ist, man einfach dem Star oder dem Comedian vertraut und sagt, ach mach du weißt ja, wie es geht, und der kein Feedback hat, wie die Nummer eigentlich läuft, wie der Saal, wie der Sendeplatz, wie es ankommt, das spielt ja alles sehr zusammen bei so einer Sache, ne? Also das ist ja, was wir wissen, dass das, was beim Publikum lustig ankommt, ist ja wirklich enorm viel Arbeit, und wir wissen die einzelnen Stationen und bereiten es eben sehr genau vor, ne? Deshalb sind wir auch noch da, glaube ich.
Wo befinden wir uns denn jetzt, wenn man die Humorphase historisieren wollte? Wo befinden wir uns jetzt in der Phase des brachialen Humors, ironischen, des eher wärmeren, sozialen? Was gibt's da?
Berlin siegt über Köln, da sind wir jetzt.
Heißt da das Berlin der bürgerlichen
also,
Mitte, oder?
Nee, Cindy und Mario als natürlich die erfolgreichsten männlichen und weiblichen Stand-up-Komiker Deutschlands sind jetzt eigentlich erfolgreicher als viel aus dem Rheinland. Also früher war der Humor sehr Köln-zentriert. Das lag auch daran, dass RTL in Köln ist. Die Nähe zum Karneval und all dem. Also der rheinische Humor, der natürlich ein bisschen harmonischer ist, also harmoniebedürftiger ist, versöhnlicher ist. Jenseits von ab und zu mal, was ich sagte, was meine Tanten machen, ein bisschen untenrum. Aber eigentlich ist der Rheinländer ja konfliktscheu. So. Der Berliner, wie wir hier alle wissen, ist nicht konfliktscheu. Und eher trocken und eher auch mal ein bisschen ratzig oder ranzig, so. Und in dieser ganzen, den letzten Jahren, muss ich sagen, mit den beiden Protagonisten, die natürlich auch hoch umstritten sind, aus vielen Gründen, hatten wir zwei, die eigentlich einen sehr trockenen, ja, Berliner Tonfall an den Mann gebracht haben, der lange nicht vorher da war, eigentlich, in der Humorszene. Zum Beispiel, als ein Beispiel. Sonst sind wir in der Phase, historisch gesehen, dass, glaube ich, das Publikum extrem genau weiß inzwischen die Unterschiede, was verschiedene Comedy-Formen angeht. Also als wir anfingen, gab es nur Comedy und dann war das auch eine Sitcom oder ein Film oder eine Late Night oder eine Sketch-Serie oder Stand-Up. Das wurde alles in einen Topf geschmissen. Und das erste Mal, als ich gefragt wurde, ist der Comedy-Boom vorbei? Das war 94, als quasi Samstagnacht langsam zu Ende ging. Seitdem kriege ich die Frage, also jedes Jahr einmal. Dann sage ich, neue Frage. Es hat sich inzwischen, das Publikum weiß, was es will. Also ein Harald-Schmidt-Gucker wird sich nicht mit einem Mario-Barth-Fan in irgendeiner Weise identifizieren, obwohl das beides Comedy ist. Das heißt, die große Geschmackspalette wie in der Musik, also ein Roger Cicero-Hörer, mag auch nicht unbedingt Sarah Connor. Das hat sich auseinander differenziert. Und das hat uns natürlich sehr gut getan, weil man sagt, okay, wer mag was und wer guckt was und was. Und wir müssen nicht immer alles definieren.
Da bin ich ja sofort bei Ihnen, dass das Publikum sich differenziert, ausdifferenziert hat in verschiedene Publika, die Verschiedenes genießen. Könnten Sie sagen, ob das ja nun, aber wir sprechen über mündige Erwachsene, könnten Sie irgendwie sagen, dass mit dieser Professionalisierung des Publikums auch was Ähnliches bei Jugendlichen oder Kindern stattfindet, dass die früher bestimmte Formen von Humor verstehen? Haben Sie da irgendwelche Berührungspunkte, die Ihnen das nahelegen?
Im Internet, die gucken natürlich viel Internet, die Kinder. Und das Lustige ist, dass Comedy immer ein Anteil hat, der von Kindern extrem gut verstanden wird. Also bestimmte Comedians und oft, wo man denkt, die sind viel zu kompliziert oder so für Kinder, die werden von Kindern sofort geliebt oder angesteuert. Also so Alf Poyer oder sowas. Also das sind so wirklich wirre Hühner oder Kurt Krömer auch. Da reagieren Kinder so auf das Verspielte, auf die Kunstfigur. Und andere Sachen, also ein Kind mit zu Dieter Nuhr zu nehmen, halte ich für, ne, ist relativ egal. Aber es ist oft nicht so, dass es um die Inhalte geht. Es geht oft um die Figur, um das Alberne von Otto oder so jemand, der, wo die Kinder sofort drauf reagieren können. Und die suchen die sich auch aus. Und ich glaube, die meisten, hier Michael Mittermeier zum Beispiel, ein super Beispiel, der sich ja quasi oft verhält wie ein 12-Jähriger in seiner Rolle. Und das lieben Kinder. Und ich glaube, dass die meisten großen Comedy-Stars immer einen kindlichen Anteil mit in der Figur haben und deshalb von Kindern auch immer sehr geschätzt werden, genauso wie wir damals jede Otto- oder Mike-Krüger-Platte gehört haben. Das ist da ist was sehr Direktes in der Albernheit, glaube ich, was Kinder gut nachvollziehen können.
Also sie haben andere Parameter, um es gut zu finden, die wir als Erwachsene teilweise
schon vergessen haben. Also ich glaube, die nehmen Comedians so, wie wenn sie ihren besten Spielkameraden aussuchen. Mit wem würden die gerne spielen? Das ist, glaube ich, so die Herangehensweise. Und wenn der lustig guckt und lustige Geräusche macht, dann ist es schon mal ein guter Spielfreund, ne?
Haben Sie mal in Ihrer Fernsehpraxis beim Schreiben oder Inszenieren, Entwerfen gedacht oder einen Konflikt gehabt, wo man dachte, das geht jetzt im Tagesprogramm gar nicht?
Dass es nicht sendbar ist oder so, ja. Wobei da das Lustige ist, dass ja im Privatfernsehen zum Beispiel oder in dem Öffentlich-Rechtlichen noch viel schlimmer, die großen Tabus sind ja zum Beispiel nicht irgendwie Sex oder Crime oder Tod oder sowas, sondern Markennamen. Das ist ja das Absurdeste. Also das Absurdeste ist, dass das einzige Mal, wo wir, glaube ich, irgendwas aus Quatsch rausgetan haben, war, wo ich über Fiat Pajero, hieß der, glaube ich, geredet habe, über eine Anzeige. Und Pajero hieß, war Spanisch und hieß Wichser in Spanisch. Und das haben sie irgendwie nicht gemerkt bei Fiat oder sowas. Und dann hat keiner das Auto gekauft. Und dann waren sie alle sehr verwundert, dass keiner dieses Auto kaufen wollte. Und das haben wir natürlich, habe ich erläutert. Und das wurde, glaube ich, dann, würde ich sagen, rausgenommen, wegen Fiat. Ne? Also die Warntabus der heutigen Gesellschaft sind nicht Geschmackstabus, sondern sind natürlich Markentabus und Markenrecht. Oder wo ich auch mal richtig Probleme kriegte, was ich bis heute eigentlich doof fand, war, ich habe mal eine Geschichte erzählt, die mir passiert ist in einem T-Punkt-Shop, wo eine Verkäuferin wirklich unter aller Sau zu mir war und also sowas von Mau und so weiter. Und dann habe ich das eigentlich nur erzählt, wie es war und habe dann aber in der Nummer gesagt, und die Frau hieß so und so. Habe den Namen natürlich geändert. So, die hieß natürlich nicht so. Aber dann ging es auch richtig los. Ne? Also ich beleidige die ehrenwerte T-Punkt-Shop-Mitarbeiterin. Dann ist die Boulevardpresse dahin, hat ein Foto gemacht von allen T-Punkt, die da in dem Laden arbeiten, außer der. Die wollte natürlich nicht fotografiert werden. Die anderen guckten alle sonnig. Die hatte immer noch ihr normales Gesicht, war deshalb auch nicht auf dem Foto drauf und so weiter. Riesennummer. Wo ich dachte, aber eigentlich will man ja die Wahrheit sagen dürfen. Und ich hatte ja ihr Persönlichkeitsrecht geschützt. Ich würde natürlich nie den echten Namen sagen. Aber ich hatte gesagt, wo die Filiale ist. So. Und dann kriegte ich wieder Zuschrift von anderen Leuten, die sagen, ja, ich war da auch in der Filiale. Boah, die ist immer so furchtbar drauf. Und also, das sind aber auf einmal lustigerweise Tabus, die man, also, ne, wo man rankommt, während, wie gesagt, Humor ohne Tod und Unglück und Mord und Krankheit gibt's sowieso nicht. Also, das kann man nicht machen. Das sind Themen, die bearbeitet werden müssen. Wie gesagt, je höher das Tabu, das ist die Regel, desto, besser der Witz. Deshalb auch der Papst muss, also Autoritäten anzugraben ist Pflicht von Comedians, natürlich. Und wir sind in Deutschland sehr brav. Also in England und Amerika, wenn man einem Vater sagt, dass die Tochter mit einem Comedian ausgeht, dann freut er sich nicht, ja. Weil die sind viel verrückter als wir. Da sind wir alle ganz brave Beamte dagegen, so. Und natürlich muss man Autoritäten angreifen und sowas. Ob der Witz mit dem Parkinson und dem Onanier, ob das jetzt eine gute Pointe war, würde ich sagen, ist keine gute Pointe. Aber wenn wir nicht über einen Papst Witze machen sollen, über wen denn dann? Also, ist Pflicht. Kann man ja dann im Nachhinein, wenn man deswegen in die Hölle kommt, da hat man halt falsch gespielt, ne? Ist halt dumm gelaufen. Sitzt man da mit den anderen, ja.
Also durch das Werbeverbot wird Ihnen ein ganzes Stück weit die soziale Realität oder Wirklichkeit entzogen als Comedian, weil Sie das ja nicht bearbeiten können, das Sie aber eigentlich brauchen, weil ein Großteil an Humor zwischen Jugendlichen beispielsweise läuft ja gerade über diese Frotzeleien oder über dieses Image-Building,
über Marken, von ja. Marken. Also wir konnten es schon viel machen. Ich habe also viel durch dieses Fundstück der Woche, durch diese Kolumne habe ich viele Anzeigen gemacht. Ich habe auch IKEA und alles. Also wir haben, das ist dann die Frage, wer zuckt an welcher Stelle. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass das ne, die Grenze ist und nicht die, und beim Öffentlich-Rechtlichen ist es ja noch viel schlimmer, also wie gesagt, es ist ja auch absurd, dass bei Tatort immer die Etiketten weggedreht werden und so weiter. Das bildet das Leben natürlich nicht ab. Natürlich verkauft eine bestimmte Figur bestimmte Marken. Natürlich lebt ein bestimmter Charakter mit bestimmten Marken. Natürlich soll kein Redakteur Geld dafür kriegen, dass die Marken genannt werden. Aber immer so tun, als ob irgendwie bei Frau Hoger auf dem Tisch irgendwie ein Apfelsaft irgendwoher da steht, ist natürlich Blödsinn. Natürlich weiß man, was die Figur trinken würde. Ne? Und das haben wir in der Comedy zum Teil auch, wie gesagt, im Privatbereich weniger, im Öffentlichen stärker. Aber das sind die eigentlichen, komischerweise, was ich nicht wusste am Anfang des Berufs, dass das die Grenze sind.
haben Sie es mal erlebt in Ihrer Praxis, Bühnenpraxis, dass ein Witz total abgesoffen ist, weil der ganze Raum besetzt war, entweder mit einem Tabu oder weil das, worauf der Witz fußte, einfach regional nicht verständlich war?
Regional nicht so. Man sollte immer, wenn man abends auftritt, die Nachrichten gucken an dem Tag. Wir hatten mal ein Gastspiel in München und da war an dem Tag eine Schiffskatastrophe. Und ein Kollege hat eine ganze lustige Nummer über Schiffsunglücke, quasi über Schiffssicherheit, sage ich mal, gemacht. Und wir hatten wirklich, weil wir den ganzen Tag im Bus waren, nicht Nachrichten gehört. Das war eine stille Nummer. Die Leute dachten, oder, und dann einer so, boah, ist der brutal, geht der jetzt hart, also, ne, so einer so ganz toll, boah, ist der jetzt Tabubrecher und so. Und der Kollege wusste überhaupt nicht, weil die Nummer immer super ankam, was passiert war. Das ist aber zum Thema natürlich, man muss immer wissen, wer das ist, man muss wissen, wo man ist, wobei die regionalen Unterschiede nicht so groß sind, wie man denkt, bei den meisten Themen. Und man muss natürlich, ja, die wissen, was an dem Tag passiert ist. Das ist natürlich immer wichtig. Das ist immer unser Albtraum jetzt zum Beispiel, dass jetzt eine Sendung von Quatsch ausgestrahlt ist, die wir jetzt vor 4 Monaten aufgezeichnet haben, wo jetzt irgendwas zu einer aktuellen Katastrophe drin wäre. Da müsste man natürlich jetzt rausschneiden, da muss alle mitdenken. Da müssen die beim Sender wissen, was da drin ist. Wir müssen noch wissen und dann muss wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion, das haben wir zum Beispiel mal gehabt, wenn irgendein Prominenter gestorben ist, also dass du dann den rausschneidest. Sonst kann es dir passieren, dass dieser Gag dann auch noch gesendet wird. Das wäre natürlich wirklich furchtbar. Da muss man wach bleiben.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben wir eher eine brave, zurückhaltende Spaßgesellschaft. Wir leben in einem Land, das eher auf Konsens setzt. Andere Länder sind viel gefährlicher oder ungezügelter.
Na, vor allem sind wir in einem Land, wo der Wert von Spaß halt immer in Frage gestellt wird. Ganz grundsätzlich. Mhm. Brauchen wir das? Ja, das ist eine Frage, die gibt's nur hier. Oder wo wir rangieren. Also der Comedian kommt wahrscheinlich noch unterm Friseur. Da ist nicht mehr viel da unten, ne? Am Ende der Nahrungskette. Das ist oft wirklich sehr anstrengend. Dass der Wert von Lachen und der Wert von Comedy grundsätzlich in Frage, egal welcher Geschmacklichkeit, aber so dieses Generelle. Und das ist halt die alte E&U-Schere, die es auch nur hier gibt. Und das kann man in der Welt ja niemandem erklären. Weder in Thailand noch in Amerika kann man jemand erklären, dass hier diskutiert wird, ob die Menschen ein Recht auf Lachen haben. Da gucken die einen an, als ob man vom Auto überfahren worden wäre. Ne? Und zu Recht. Also das ist das Einzige, was manchmal wirklich nervt.
Wäre das jetzt ein Plädoyer für einen grenzenlosen Humor? Einen Humor, der jede Grenze überschreiten darf oder kann?
Na, die Frage ist, wer setzt die Grenzen fest? Das ist immer so die Frage. Also es gibt ja auch Comedy-Nummern, die ich zum Beispiel, also jetzt mal ganz praktisch aus Quatsch gesprochen, nicht in die Sendung nehme, weil ich sie nicht mag und weil auch mein Geschmack mit in der Sendung zu sehen ist. Also es gibt immer eine Grenze, wo man sagt, das ist jetzt einfach nicht unser Ding. Also Beispiel die große Welle der ganzen Trolltürken-Charaktere. Da haben wir auch irgendwann gesagt, komm, noch einer, der da steht mit einer Goldkette und sagt irgendwie, das mal. Da haben wir gesagt, das machen wir mal nicht mit. So, das ist aber eine persönliche Entscheidung. Wenn jetzt das Gesetz erlassen würde von Frau Merkel, dass im Fernsehen keine Gags mehr über Türken mit Goldketten zu sehen sind, dann wäre ich natürlich dagegen. Also wer setzt die Grenzen fest? Der Konsument kann sie festsetzen. Ein Sender muss sicher auch eine Identität haben, aber natürlich hat der NDR oder der RBB eine andere Identität als RTL. Deshalb weiß man ja auch, was die zulassen und nicht zulassen. Und dann gibt's immer mal einen Aufreger zwischendurch, das gehört aber eigentlich fast dazu. Also, dass man wirklich jemand über die, ne, über die Grenze geht. Aber auch da, zum Beispiel fällt mir ein, Ingo Appelt hat, glaube ich mal, bei der Goldenen Kamera eine Publikumsnummer gemacht, wo er Prominente beleidigt hat, unter anderem die beste deutsche Schauspielerin Veronika Ferres. Und dann ging es dann richtig ab. Ne? Und was das Gemeine daran ist, ist nur, dem wird natürlich vorher gesagt, im Vorfeld, boah Ingo, da gehst du richtig rein und da machst du richtig und das wird der Auflockerer und davor redet die Ferris, ist so langweilig, mach mal, ja, und so. Dann macht er das, geht natürlich über die angesprochenen Grenzen des guten Geschmacks. Es ist ja auch sein Trademark, dafür ist er ja auch engagiert worden. Und dann gibt's den Aufreger und dann muss man sich entschuldigen. Und dann kriegt man unter Umständen auch bei dem Sender ja keinen Job mehr für mehrere Jahre. Auch mit den Kinderpuppen. Damals auch bei ihm. Er war ein gutes Beispiel. Natürlich war es eigentlich so, dass der Sender fast schon keine Lust mehr auf die Sendung hatte, weil die Quoten waren nicht gut. Dann kommt das mit den Puppen, da geht er über die Grenzen und dann ein Mann, der mit Kindern, mit Puppen spielt, Das wird oft benutzt für verschiedene Agendas. Also der Geschmack wird dann oft als Grund benutzt, während die Wahrheit natürlich eine ganz andere ist. Und da muss man immer aufpassen, dass in diesem Aufschrei über Comedy kann man halt leicht einstimmen, besonders, und das ärgert mich jedes Mal, wenn der Gag völlig aus dem Kontext genommen ist. Also da wird ein Satz, und da sage ich Ihnen mal, allein geschriebene Stand-up, die nicht mit einer Sprache und einer Temperatur gespielt und gesprochen wird, liest sich schon ganz anders. Das liest sich zum Beispiel viel brutaler mit dem Papst, sowieso schon. Oder auch, wenn das einfach so gesagt wird, als wenn das in dem Kontext einer Nummer ist. Und das ist das Einzige, was ich wirklich verlange, dass man dann zumindest, wenn man dann sagt, wie kann der das sagen oder sowas, das Umfeld nochmal mit abdruckt auch in der Meldung oder sogar mal auch zeigt. Weil es ist einfach was ganz anderes, wenn ich einen Gag bei einem tobenden Junggesellenabschied irgendwo mache oder irgendwie bei einer Verleihung einer Kamera oder so. Das ist ein großer Unterschied. Wir wissen das und das muss man auch immer, aber das wird ja eh oft eben alles aus dem Kontext rausgenommen. Ne? Und der Aufschrei ist einfach. Also zu sagen, darf man das, ist so leicht, das kann man wirklich zu jeder Uhrzeit noch hinkriegen. Ja.
Das heißt also, im Aufschrei über eine vermeintliche Geschmacksverletzung oder Werteverletzung steckt vielfach ein anderes Interesse, nämlich ja, ein strategisches Interesse oder ein Machtbehauptungsinteresse.
Ja, oder ein bisschen Presse halt zu generieren. Ne? Ich meine, die Sachen werden ja fortwährend aus dem Kontext genommen. Auch wenn Amy Winehouse nur schief guckt, heißt es wieder, oh, sie ist süchtig am Boden gelegen. Wir tendieren dazu ja in der Mediengesellschaft, so die Sachen aus dem Kontext zu nehmen. Auf der anderen Seite leben wir natürlich, und das ist vielleicht auch interessant, wir haben natürlich früher über Promis sehr viel Comedy gemacht, weil das war so ein Feld, das wurde nicht bearbeitet. Also anfangs von Quatsch. Also Verona Feldbusch hat uns, glaube ich, 3 Jahre ernährt. Wirklich. Und das war so ein Opfer, da waren sich irgendwie alle einig. Und da konnte man auch alles machen und so. Und das war aber neu. So dieser ganze, überhaupt die Boulevardpresse ernst zu nehmen. Und da haben wir natürlich auch, wenn die nur einen Satz gesagt hat, der irgendwie doof war, dann haben wir den gesagt und haben daraus die Nummer gemacht. Wie kann die das sagen? Und blablabla. Das machen wir inzwischen, glaube ich, nicht mehr so oft. Das ist fast, also wieder schlechtes Kabarett inzwischen. So, das ist vom Stoff her wirklich zurückgekommen. Außerdem haben wir ja festgestellt, dass Männer und Frauen so viel zu besprechen haben über Schuhe kaufen und so. Das wussten wir ja nicht, dass das jahrelang uns jetzt ernährt, die ganze Männer- und Frauendiskussion. Das ist, wie gesagt, auch im Umkehr, wenn wir uns beschweren, dass wir den Gag nicht aus dem Kontext, dürfen wir aber auch nicht ein Promi-Zitat von irgendeiner Fußballerliebschaft nehmen und dann gleich auch wieder nach vorne damit preschen. Das ist dann auch zu einfach. Also da würde ich schon sagen, müssen beide Seiten dann einen Deal halten.
Würden Sie im Hinblick auf Jugendschutz und Humor sagen, dass man gar nicht die Jugend so sehr vor dem Humor bewahren muss, sondern die Jugend vor den Jugendschützern? Also würden Sie so weit gehen?
Ich würde die Jugend vor der Humorlosigkeit bewahren wollen. Das wäre mir wichtig. Also ich glaube, das muss man genau gucken, aber der Beweis, dass jemand über etwas jetzt, sagen wir mal, unter der Gürtellinie oder Tabubehaftetes irgendwie laut gelacht hat, dass das zu einer Verschlimmerung des Charakters geführt hat und ne, zu asozialem Verhalten, der ist, glaube ich, noch nicht angetreten worden. Was auf der anderen Seite ist natürlich, wenn wir jetzt sagen, wo sind die Grenzen, zum Beispiel bei uns im Club, wenn ich jetzt einen richtig rassistischen Witz oder einen richtig sexistischen Witz hätte, den würde ich noch nie auf die Bühne lassen. Also da gibt's schon Regeln. Aber das sind eher allgemein, das sind nicht Tabu-Regeln. Das ist einfach, wenn eine bestimmte Gruppe, die sich nicht wehren kann, die nicht im Raum ist und die sowieso klischeehaft immer dieselbe Rolle in einem Witz einnimmt, das kann ich als Schwuler noch doppelt gut bewerten, ja, wenn das so einfach hergenommen wird und wir ruhen uns da alle drauf aus, dann gehe ich auch zu dem Kollegen und sage, den machen wir nicht. Also der kommt auch nicht auf die Bühne. Also es gibt Grenzen, aber es sind eher solche Grenzen als Geschmacksgrenzen. Also es sind eher rassistische oder sexistische. Ich würde ja natürlich nie jemanden mit einem Judenwitz auf eine Bühne lassen. Außer Oliver Polak, der das natürlich selber macht. Das ist wieder was anderes. Ne?
Wobei dann immer die Metaebene mitgedacht werden muss.
Ja,
man kann
und
ja
der
zum
Kontext,
Beispiel bei Cindy aus Marzahn findet man ja rassistische Stereotypen, die sie aber auf einer anderen Ebene immer wieder einholt. Man kann dann lachen über die Darstellung eines Türken durch sie, aber man kann sich andererseits immer wieder darüber klar werden, dass sie eine Medienfigur, dass sie ein Klischee, dass sie ein Stereotyp auf den Arm nimmt, nicht aber unbedingt dem Mann, den sie selbst begegnet auf der Straße, oder?
Ja, oder umgekehrt. Ich würde eher sagen, dass sie als Figur ganz klar in einem Milieu lebt und aus dieser Figur raus das macht. Also wenn man einen Gag von ihr zum Beispiel abdruckt, dann muss man die Kunstfigur fast daneben, fast im Bild sehen. Ja, das ist natürlich nicht so, wie wenn das jetzt eine normale Frau sagen würde. Und bei Cindy ist es oft so, dass die Sachen, wo wir denken, dass es klischeehaft sind, leider glaube ich oft, deshalb lacht das Publikum dann schon, weil es dann doch einen Warnfunken hat, den wir vielleicht nicht so sehen wollen oder sagen, so darf man es nicht sehen. Aber Rassismus bei ihr würde ich zum Beispiel sehe ich gar nicht viel. Also sehe ich keine Gefahr, weil ich finde, durch das, wo sie herkommt und die Stimme des Volkes, die sie quasi da verkörpert, ist sie ja eher so eine klassische Naturalismusfigur. Also sie ist ja näher, eigentlich ist sie ja Gerhard Hauptmann die Revue und nicht sie sitzt nicht da und teilt aus. Ich finde es oft beim Kabarett schwieriger, dass da so richtig klar und die Politiker und waren die nicht wieder doof und sind die nicht alle und so. Das finde ich oft schwieriger, weil es unter dem pädagogischen Impetus passiert. Bei Comedy kommt es ja immer eher vom Unten, vom Erleiden. Deshalb finde ich es da auch oft nicht so rechthaberisch. Ne?
Also Comedy ist mehr auf der Augenhöhe mit den Menschen. Kabarett behauptet das zwar oft, ist es aber nicht.
Ich glaube immer, also ich sage den Unterschied, das ist ja auch immer von Kabarettist und Komiker zu unterschiedlich, aber eigentlich ist ein Komiker im Grunde jemand, der was erlitten hat, also wo der Status unten ist und der über den Humor sich da rausarbeitet. Ein Kabarettist ist oft jemand, der so tut, als wüsste er, was gut ist. Ein Komiker weiß eigentlich nicht, was gut ist. Und das sind die zwei Herangehensformen, was nicht heißt, dass es nicht auf beiden Seiten gute und schlechte Nummern gibt, aber es ist ein unterschiedlicher Ansatz. Also ich habe zum Beispiel den kabarettistischen Ansatz, diesen wir wählen alle SPD und wissen, wie es geht, den habe ich nie verstanden. So. Also das ist für mich sehr künstlich, aber hat natürlich eine deutsche Tradition, Schule, Anstalt, Theaterbesuch, wir lernen was und so. Ne? Aber das sind unterschiedliche Herangehensweisen.
Ich habe jetzt im Gespräch mit Ihnen völlig die Zeit vergessen und wüsste gerne, ob wir noch Zeit haben. Und wenn dem so wäre, dann hier vorne bitte einen Kandidaten. Dann würde ich Sie fragen, ob Sie vielleicht noch Fragen an Herrn Hermanns haben.
Ja. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Das war wirklich genauso, wie Thorsten Körner das irgendwie angekündigt hat. Also sehr unterhaltsam, aber auch sehr analytisch.
Danke.
Und ich wollte nochmal auf diesen interkulturellen Aspekt von Humor hin. Ne? Sie sagten ja auch, teile ich Ihre Meinung vollkommen, die Deutschen sind nicht so humorlos und die stellen sich die Frage, was nützt Humor? Also im Unterschied zu England oder Irland, wo ich lange Zeit gelebt habe, da ist es regelrecht, da trainieren, also junge Männer trainieren, das wirklich humorvoll zu sein. Es ist eine Qualität, die sich äußerst produktiv auszeichnet.
Hilft ja auch beim Flirten,
genau,
würde ich sagen.
Ja? Ja, genau, Frauen auch. Und wenn man dann wieder nach Deutschland kommt, ist es schrecklich, ne?
Was mich hier so ärgert, ist, dass es ist ja überhaupt nicht so, dass wir humorlos sind. Weißt, die ganze Welt behauptet, wir sind humorlos. Ich kann jeden Abend in meinen Club gehen und sehen, die Leute lachen und sind nicht humorlos. Die einzigen, die hier immer behaupten, dass wir humorlos sind, sind dann wieder die Medien. Die kommen immer mit der Frage, haben die Deutschen Humor? Gucken Sie mal irgendwas, gehen Sie mal abends irgendwie ins Tempodrom zu Dieter oder irgendwo, gucken Sie, die Leute lachen doch. Ja, aber das ist ja so eine Art von Lachen, sage ich, jetzt sind wir wieder da. Ne? Und das war wirklich das einzig Frustrierende, wir waren mal eingeladen nach wo Sie sagen, Irland und so, nach London, als erster deutscher Club im englischen Comedy Store aufzutreten, was die Zentrale des Gesamts, also wir waren wirklich in der Heiligen in der Halle da und waren so stolz, weil wir quasi jetzt es geschafft hatten. Wir sind jetzt auch lustig und wir können jetzt auch Stand-Up-Comedy machen. Und die einzigen, die uns da wieder, jedes Interview, was wir gegeben haben, war immer nur Hitler und Fußball. Jedes Mal. Oh, there wasn't much comedy before 45, sage ich. Ja, ich weiß es. Und dann habe ich gesagt, letztes Interview war so ein großes Fernsehinterview, habe ich gesagt, wir machen nichts zu Hitler, wir machen nichts zu diesem beschissenen Tor, von dem ich nicht mal weiß, wann es war, weil mich Fußball nicht interessiert. Okay, alles vertraglich stand dann, also kein Hitler, kein Fußball, abgezeichnet. Und ich stehe mit Geldtafts, stehen wir auf einer Brücke in London um 7 Uhr im Frühstücksfernsehen und der Moderator kommt mit einer riesigen Bockwurst auf uns zu. Bei Sausage, das war das dritte, die Sausage-Esser, sag ich, scheiße, wir haben die Wurstklausel vergessen. Und das ist wirklich das Interkulturelle, was einen dann wirklich manchmal fertig macht. Und wo ich aber jetzt richtig, eine richtig tolle Aufgabe dieses Jahr, wo ich richtig mich freue, das Goethe-Institut, also es wird ja noch nicht kultureller als das, schickt mich dieses Jahr nach Palästina, um palästinensische Stand-Up-Comedians zu trainieren. Ich habe gesagt, die Doku heißt Remi Demi in Ramallah. Das machen wir. Weil da wird's dann mal richtig spannend, wie ein schwuler deutscher Comedian palästinensischen arabischen Jugendlichen Comedy beibringt. Das ist also zum Thema mehr interkulturell kriegen wir, glaube ich, dann nicht. Kriegen wir nicht mehr hin. Aber ich war noch nicht bei Ihrer Frage. Ich quassel einfach vor mich hin, ne?
Es war eigentlich nicht direkt eine Frage. Es war eher so ein Kommentar.
Okay, alles klar.
Gut. Gibt's weitere Fragen von Ihnen? Wenn das nicht der Fall ist, man muss ja auch nicht zum Glück zwingen. dann würde ich jetzt Herrn Hermanns entlassen und mich sehr, sehr herzlich bedanken bei ihm, dass er Zeit gefunden hat für uns und sich so viel Zeit genommen hatte. Und ich glaube, wir können ihm noch viele Fragen stellen und er würde ebenso überzeugend und nett antworten. Vielen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank.